Das war aber für mich so auch eine, auch meine eigene Ausdifferenzierung dieses Community-Bildes, ja, weil ich habe natürlich durch meine Verwandtschaft und mein Bild ist halt auch sehr begrenzt, ja, aber gerade durch das Museum halt in Detmold, gerade durch Irina und Edwin, die das machen, hat sich bei mir halt auch viel getan. Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, zum Teil ist es halt auch wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen so eine Generationenfrage, ja, dass die Jüngeren, die hier stärker sozialisiert sind, die hier halt auch vielleicht auch schon sogar studiert haben, oft auch die Ersten aus ihren Familien, die sind auch politisch manchmal auch ein bisschen anders orientiert. Je jünger die sind, desto bunter ist das alles, ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des Historischen Seminars in der Universität Mainz. In unserer zweiten Staffel Mobilität und Migrationen im 20. Jahrhundert widmen wir uns nun auch russlanddeutschen Spätaussiedlern und hoffen, dass wir Ihnen diese spannende Geschichte näher bringen können. Für den Podcast heute sind Christine Fabert, Niklas Fink, Julian Münch und Philipp Deves verantwortlich.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Repräsentanz von Russlanddeutschen im öffentlichen Raum. Und als Gast dürfen wir den Journalisten und Autor Viktor Funk herzlich willkommen heißen. Herr Funk, schön, dass Sie da sind.
Danke. Danke euch für die Einladung.
Guten Tag, Herr Funk. Als erste Frage, wenn man über das Thema Russlanddeutsche spricht, steht natürlich im Raum, wer sind die Russlanddeutschen oder wie würden Sie jetzt persönlich den Begriff Russlanddeutsche definieren?
Ja, ihr habt das für 45 Minuten angesetzt, das wird schwierig. Also es gibt ja eine offizielle Bezeichnung oder beziehungsweise es gibt ja mehr oder weniger eine offizielle Definition dieses Begriffes oder unter diesem Begriff wird behördlich oder verwaltungstechnisch eine Gruppe von Menschen zusammengefasst, die aus den ehemaligen sowjetischen Gebieten nach Deutschland ja wieder zurück eingewandert sind, also Nachfahren von ehemals deutschen Ausgewanderten. Und im Selbstverständnis der meisten, die ich kenne zumindest, Menschen, die mit einer post- oder sowjetischen oder postsowjetischen Biografie nach Deutschland eingewandert sind und deutsche Vorfahren haben, trifft dieser Begriff auch zu oder sie bezeichnen sich so. Er ist aber zunehmend tatsächlich schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine jetzt so ein bisschen ausdifferenziert worden. Ich habe dann angefangen, gerade unter Jüngeren öfter eher so, ja, ich bin Kasachstan-Deutsche oder ich bin Ukraine-Deutsche zu hören. Ich bin selber 1990, als die Sowjetunion noch bestand, nach Deutschland gekommen. Und damals traf dieser Begriff einfach sehr gut zu und trifft auch, glaube ich, für die meisten ab einem gewissen Alter einfach auch zu. Oder sie würden sich dem subsumieren. Ja, ich selber hatte lange Probleme eher mit diesem Begriff. Das hat wiederum eher was mit meiner persönlichen Integrations- oder besser gesagt Assimilationsgeschichte in Deutschland zu tun. Aber es ist rein sachlich oder rein formell, beschreibt es eben die Gruppe der Spätaussiedler, der Russlanddeutschen. Ja, auf der verwaltungsbürokratischen Ebene passt das einfach.
Sie hatten jetzt auch schon von sich selbst gesprochen, dass Sie da ein Problem mit der Eigenverordnung eben hatten. Sehen Sie da auch einfach begriffstechnisch eine Problematik in dem Begriff?
Ich sehe da keine große Problematik. Es ist halt, oder vielleicht sozusagen, warum ich selbst mit dem Begriff ein Problem hatte, ja, ist tatsächlich hatte. Also es war halt auch eine Frage von Überwindung. Das hat etwas damit zu tun, dass dieser Begriff lange Zeit in der bundesdeutschen öffentlichen politischen Diskussion sehr negativ belegt war und auch bis heute immer noch Stereotype mit diesem Begriff reproduziert werden. Stichwort Berichterstattung über vermeintliche Erfolge von AfD oder anderen extremistischen Geschichten oder jetzt auch im Zuge des Ukraine-Krieges, ja, oder des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Deswegen ist das immer so, dass dieser Begriff oft unter diesem Begriff irgendwie so sehr pauschal eine extrem große Gruppe von Menschen einfach subsumiert wird und die oft auch mit einem negativen Label öffentlich belegt werden. Und der Integrationsdruck in den 90er Jahren war extrem hoch. Ja, ich würde sagen, die Toleranz gegenüber Menschen mit anderem Verhalten, anderes, weiß nicht, Aussehen, anderes Essen, keine Ahnung, war niedriger als heute. Und dementsprechend war auch der Wunsch dann sozusagen nicht zu einer stigmatisierten Gruppe dazuzugehören, einfach besonders bei Kindern oder Jugendlichen halt einfach wie bei mir dann groß. Deswegen hatte ich mich halt persönlich von diesem Begriff eher erstmal sehr distanziert, aber dann später halt mich auch wieder mit ein paar Sachen auseinandergesetzt.
Sergej Prokopkin, der ja auch Social Media Manager ist bei der Organisation Ostklick, der hat sich auch zu dem Begriff Russlanddeutsche geäußert und folgendes Urteil getroffen. Ich zitiere: Die Gruppe ist so heterogen, dass es nicht möglich ist, sie mit einem einzigen Begriff überhaupt in Gänze zu erfassen. Würden Sie so dieser Aussage zustimmen?
Das wäre das genau das Gleiche, wie wenn man sagen würde, die Deutschen sind oder die Türken sind. Ja, dann würde auch jemand, würde jeder protestieren und sagen, ja, Moment mal. Ja, und deswegen, natürlich stimme ich denen absolut zu. Es war halt, wie anfangs gesagt, ja, es war vor allen Dingen ein glaube ich, verwaltungstechnischer Begriff, ja, weil also der ist eher an Spätaussiedler oder Aussiedler und Spätaussiedler ist der formelle Begriff, aber er wurde halt in der Alltagssprache dann einfach oft als Russlanddeutscher auch sowas nicht im Schulwesen oder im Bildungswesen benutzt, ja. Und damit gingen halt einfach bestimmte Rechte einher, halt, wenn du unter dieser Gruppe gehörtest. Rein formell. Also wir reden jetzt von formellen Geschichten, ja. Aber was ja das Individuelle, das Menschliche betrifft, natürlich kann man eine Gruppe von, weiß nicht, 3,5 bis 4 Millionen, je nachdem wie man zählt, natürlich nicht sagen, es ist die Gruppe der Russlanddeutschen. Es ist eine Gruppe mit einer sich zum Teil ähnelnden familiären Geschichte oft im Großen und Ganzen, aber es sind natürlich alles Individuen.
Wir würden gerne nun auf Ihren Roman zu sprechen kommen, der ja 2017 rausgekommen ist mit dem Titel Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Was hat Sie denn überhaupt bewegt, diesen Roman zu schreiben?
Also der ist tatsächlich 2017 rausgekommen, aber angefangen zu schreiben habe ich an einem Text, bevor der zu einem Roman wurde, schon viel, viel früher. Da gab es in Deutschland die sogenannte Sarrazin-Debatte. Ich weiß nicht, also ihr könnt euch vielleicht entweder erinnern oder könnt halt irgendwie das reproduzieren oder nachlesen. Die damals war vor allen Dingen halt einfach diese Unterstellung, dass bestimmte Zuwanderergruppen halt irgendwie schädlicher sind als andere. Also zum Teil mit rassistisch-biologistischen Klischees halt versehen. Und mich hat das damals einerseits super empört, dass bestimmte ganze Gruppen so pauschal abgewertet oder auch aufgewertet werden. Und andererseits habe ich aber, da war das auch eine Zeit, als anfingen tatsächlich migrantische Gruppen auch lauter zu werden. Also anfingen halt auch zu sagen, ey, Moment, nee, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Das Buch hat sich dann so entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich will eigentlich zeigen, dass diese unterschiedlichen Entwicklungswege in Deutschland nicht zwingend was mit einer Herkunft zu tun haben. Also es ist nicht zwingend gesagt, dass du aus einem Land X kommen musst, um einen bestimmten Weg zu gehen, sondern jeder im Laufe seines Lebens bestimmte Desorientierungserfahrungen macht, sich so ein bisschen lost fühlt, ja, ist total völlig gleich, ob er zugewandert ist oder nicht. Es reicht, wenn du in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, aus Hamm in eine bayerische Provinz umziehst oder sowas, ja, dann erlebst du auch irgendwie deinen Kulturschock. Und mir ging es halt darum, das so zu zeigen. Und ich würde das Buch auch nicht als der Roman eines Russlanddeutschen oder sowas bezeichnen. Ich weiß, dass er in der Gruppe oder in der Russlanddeutschen sehr gut wahrgenommen wurde und auch ich tatsächlich von dort sehr viele Lesungsanfragen hatte. Was mich einerseits sehr gefreut hat, aber andererseits hat mich das auch ein bisschen frustriert, weil ich wollte damit eigentlich zeigen, es ist am Beispiel eines Russlanddeutschen, aber auch einer Rumänien und eben auch eines, der in Deutschland geblieben, aufgewachsen ist, beziehungsweise sozusagen eines Deutsch-Deutschen, wenn man so will. Aber die erleben halt sehr ähnliche Probleme. Und mir ging es eher darum, sozusagen Brücken zu schlagen und nicht so sehr zu sagen, das ist die Geschichte von Russlanddeutschen.
Und würden Sie sagen, dass Ihr Roman dem Thema eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit verschafft hat?
Ich weiß nicht, das so ist, glaube ich, eher viel zu wenig rezipiert worden, aber es wird nächstes Jahr wird er in einem neuen Verlag neu erscheinen. Also es kann sein, dass es da halt eine größere Wahrnehmung dann gibt. Ich weiß aber, dass er, wie gerade gesagt hat, in der Gruppe der Spätaussiedler Russlanddeutschen, aber auch Sudetendeutschen in Nürnberg hatte ich eine Lesung von so ostzugewanderten Deutschen, also gut wahrgenommen wurde und dadurch auch tatsächlich eine gewisse Öffentlichkeit erreichte. Vor allen Dingen aber hat das Thema Russlanddeutsche auch speziell so auf Twitter oder in anderen sozialen Medien eine große Reichweite inzwischen interessant und erfreulicherweise vor allen Dingen dominiert von meist progressiven Stimmen. Allerdings sind das auch die Bubbles, in denen ich mich eher bewege. Ja, also die AfD, Russlanddeutschen Bubble, das ist nicht so ganz mein Bild. Also ich kann das gar nicht sagen, ob das groß war oder nicht. Ich weiß, dass für den Verlag, bei dem es erschienen ist, das war ein relativ junger Verlag in Frankfurt, den es inzwischen leider nicht mehr gibt, ein Größenwahnverlag. Für den war das auf jeden Fall ein Erfolgsbuch. Ja, also die haben damit für deren Verhältnisse relativ hohe Auflage erreicht. Und es gab auch ein paar Rezensionen. Ich hatte, wie gesagt, auch nicht wenige Lesungen. Das war halt auch ein Erstlingswerk. Und ich bin mehr als zufrieden, ja, mit dem, wie es war. Vor allen Dingen hat es aber dazu geführt, dass sich Sachen weiterentwickelt haben. Es war für mich persönlich wichtig. Also mir war klar, dass das jetzt nichts ist, auch thematisch, ja. Also sprich Thema Migration und Russlanddeutsche, das ist absolut nichts, was damals irgendwie so die Buchhändler hat aufschreien lassen, ja. Inzwischen ist das tatsächlich ein bisschen anders. Hier, ich werde selber demnächst eine Rezension dazu schreiben, ja. Inzwischen ist das anders. Das ist jetzt Aufbauverlag. Das hat inzwischen ziemlich große Besprechungen gehabt, ja. Und soweit ich weiß, hat sie auch relativ viele Lesungen, Alina Penner. Und da bewegt sich vieles. Und das ist eine noch, wenn man so will, eine noch nischigere Geschichte, weil es da sehr viel um Mennoniten geht, ja. Aber es ist total toll geschrieben. Es ist ganz anders geschrieben, als ich eine Geschichte erzählt habe. Und da hat sich sehr viel getan. Jetzt wird nächstes Jahr bringt der Verbrecherverlag, bei dem ich jetzt bin, den Bienenstich neu raus. Also wir werden so ein bisschen stilistischer dran gehen, aber ansonsten, wer es kennt, der wird wahrscheinlich 99% dasselbe lesen, ja. Und da hoffen wir, dass es halt anders geht, weil ich habe gerade jetzt vor einer Stunde kam eine E-Mail von jemandem, der über den Steppenkinder-Podcast vom Bienenstich erfahren hat. Das ist ja auch schon fast ein Jahr her, als wir den Podcast da gemacht haben. Und jetzt hat er den gehört und fragt an, ob er das Buch halt irgendwie erwerben kann, ja. Und deswegen, es ist immer wieder erstaunlich. Das sind so die kleinen Überraschungen, die dann plötzlich so auftauchen.
Sie hatten gerade auch davon gesprochen, dass das Buch Nachtbären einen ganz anderen Blick jetzt bietet als zum Beispiel Ihr Roman. Sehen Sie da dann auch die Hoffnung drin, dass es durch diese Literatur zu einem differenzierteren Blick kommt auf die russlanddeutsche Community?
Auf jeden Fall. Ich glaube auch tatsächlich, das ist das Einzige, wie es funktioniert, ist, dass einfach viele individuelle Geschichten erzählt werden. Und das funktioniert ja überall, ja, in jeder Community. Allein, also wenn wir von Russlanddeutschen reden, ja, dann reden wir von ganz unterschiedlichen religiösen Strömungen innerhalb der Gemeinde. Und dort war das früher genauso. Hier gab es halt irgendwie ein evangelisches Dorf, gab es ein katholisches, und die haben auf keinen Fall untereinander geheiratet, ja. Und hinter drei Feldern waren die Mennoniten, die mit den anderen erst recht nichts zu tun haben wollten. So, von Baptisten gab es ganz zu schweigen, ja, und. Und das ist allein zu wissen, dass das ganz verschiedene Gruppen waren, die halt auch in völlig unterschiedlichen geografischen Lagen dort gelebt haben. Ja, dass auch die Auswanderungsmotive der Gruppen sehr unterschiedlich waren. Natürlich würde das zu einem differenzierten Bild auf diese Gruppen beitragen. Und das würde ich mir natürlich wünschen. Und ich glaube halt auch, dass Literatur das eher kann, weil Literatur kommt in einer anderen Gruppe an, als nur jetzt irgendwie Zeitungsberichterstattung.
Der Roman war ja auch nicht Ihr einziges autobiografisches Werk, in dem Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mir ist auch Ihre Geschichte, Kurzgeschichte bekannt von Hunden und Bubblegum. Da sieht man auch nochmal dieses Leitmotiv von der Sinneswahrnehmung von Geschmack und Geruch. War das auch nochmal so dieser Auslöser, auch noch mehr Werke dazu zu schreiben?
Also von Hunden und Bubblegum ist eigentlich so ein Nebenprodukt. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, es gab ja eine Zeit lang so auf Twitter vor allen Dingen so ein bisschen Beef zwischen Hasan und Kasim, ehemaligen Spiegel-Journalisten und ein paar Russlanddeutschen, die er mehrfach pauschal in so eine rechte Ecke gestellt hat und dann auch so mit sehr, sehr klischeehaften Tweet veröffentlicht hat, für den er sich dann später versucht hat zu entschuldigen, möchte ich so formulieren, nämlich nach dem Motto, es hat gereicht, in der Vergangenheit einen Schäferhund besessen zu haben, dann wurde man als Deutscher anerkannt, ja, so sinngemäß. Und darauf basiert im Endeffekt so, es gab dann eine Idee, so Geschichten zu schreiben, die irgendwas mit Hunden und Zuwanderung zu tun hatten von Spätaussiedlern. Eher so ein bisschen das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das ist dann zwar geplatzt, dieses Projekt, aber das von Hunden und Bubblegum war das so eine Art. Das habe ich dann so ein bisschen noch umgeändert und so. Das ist das dann, was dann rausgekommen ist. Ich habe keinen wirklichen Ansinn. Also ja, Bienenstich ist gerade am Anfang sehr biografisch und autobiografisch. Und je weiter im Buch es vorangeht, desto fiktionaler wird er. Ja. Und von Hunden und Bubblegum hat auch auf jeden Fall sehr stark autobiografische Bezüge. Aber auch da geht es eher um sozusagen das die Metaebene. Und das ist sozusagen dieses Thema Gerüche, Geschmacke. Was machen Sinneseindrücke mit uns, ja, mit unseren Gefühlen? Und wie nachhaltig sind die? Wie lange bleiben die in uns drin? Das finde ich einfach so an sich faszinierend.
Genau, jetzt waren wir auch gerade eben schon zu sprechen gekommen auf die mediale Darstellung auch über Ihr Buch hinweg. Also Sie hatten angesprochen, verschiedene Twitter-Accounts oder auch Personen des öffentlichen Lebens, die in der einen oder anderen Weise über Russlanddeutsche gesprochen haben. Welche mediale Darstellung der Thematik fällt Ihnen denn als das prominenteste Beispiel oder die prominentesten Beispiele ein?
Ja, da ich ja selber Journalist bin, ja politischer Redakteur, nehme ich natürlich ganz stark vor allen Dingen so politische Berichterstattung wahr. Und da ist es so, dass die Gruppe der Russlanddeutschen meistens eher negativ auftaucht. Wenn sie überhaupt als Gruppe auftaucht, dann war das ja nach den Bundestagswahlen, wann war das, die vorletzte Bundestagswahl, also nicht letzte, sondern die vorletzte Wahl, als sie in manchen Kreisen, wo Russlanddeutsche besonders stark vertreten sind, als Bevölkerung, die AfD sehr stark abgeschnitten ist. Und da gab es sehr viele, sehr klischeehafte Erklärungen. Und später war das auch im Zusammenhang, oder relativ schnell kam das jetzt auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Da gab es sehr viele klischeehafte Geschichten. Und es ist tatsächlich eine sehr mühsame Auseinandersetzung damit, weil natürlich gibt es in dieser Gruppe, ich sag mal so, Rechtseinschlag. Die einzige, meiner Meinung nach, Studie, die es dazu gibt oder die mir bekannt ist, ist die, die von der vorletzten Bundestagswahl ausgewertet ist. Die zeigt, dass damals die Russlanddeutschen 2%, glaube ich, mehr sich AfD angeschlossen hatten als im Bundesdurchschnitt, aber zugleich haben 40% SPD und Die Linke gewählt. So. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen Frage, worauf legt man Fokus in der Berichterstattung. Meiner Meinung nach hat es auch was damit zu tun, dass innerhalb der deutschen Redaktionen nach wie vor eine sehr starke Unterrepräsentanz von Zuwanderungsbiografien gibt. Ganz besonders kaum Leute, die halt aus dem osteuropäischen Raum kommen, gibt's aber viel weniger. Und gerade halt, weil in vielen Medien, ja, also ich sag mal so, auch ein bisschen progressiveren Medien gibt's eher so einen linken Einschlag, den ich im Prinzip begrüße, triggert aber gerade dort diese alten Klischees der Spätaussiedler und der Russlanddeutschen und diese ganzen Verbandskultur und aus den 70er, 80er, 90er Jahre, fruchtet dort halt irgendwie sehr nachhaltig. Ja, und dann heißt es immer, oh ja, die Spätaussiedler oder die Russlanddeutschen. Und ich erlebe das auch in meiner eigenen Redaktion, dass es immer wieder mühsam ist, irgendwie da differenziert darzulegen und Sachen zu erklären. Ja.
Wenn wir jetzt noch einmal über die medielle Repräsentanz sprechen, da haben Sie jetzt auch angesprochen, dass es Studien gibt, dass es auch eben in den öffentlich-rechtlichen Medien, wenn ich das richtig verstanden habe, immer wieder Berichte auch gibt. Was halten Sie denn für die eher relevanteren Medien jetzt in Bezug auf die Darstellung der Russlanddeutschen?
Also ich finde diese Frage so ein bisschen schwierig. Ihr habt mir sie ja vorab zum Teil geschickt, ja, weil ich glaube, es ist ganz schwierig so. Also wir reden von einer riesengroßen Gruppe und es gibt kein Medium, also es gibt natürlich so ein paar russischsprachige Medien oder früher gab es auch Verbandszeitschriften ja von Russlanddeutschen, die das speziell sich nur mit der Gruppe beschäftigt haben. Volk auf dem Weg hieß zum Beispiel so eine Zeitschrift, ja. Es geht aber in den ganz normalen, sag ich mal, deutschen Massenmedien taucht die Gruppe nie als eigenes Berichterstattungsobjekt auf. Es gibt immer so Zusammenhänge, ja, wie zum Beispiel bei dem Fall Lisa, als es damals angeblich diese Vergewaltigung eines russlanddeutschen Mädchens in Berlin gegeben haben soll, wo die russische Regierung das instrumentalisiert hat und sowas, dann springen halt alle so drauf. Aber zu sagen, okay, es gibt ein Medium, das sich regelmäßig damit befasst, das gibt es nicht. Das Thema kommt tatsächlich stärker in die Öffentlichkeit. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass die FAZ in den letzten Jahren mehr gemacht hat. Also die FR hat ein bisschen was gemacht, die FAZ hat mehr gemacht. Das hat auch zum Teil damit zu tun, dass jetzt in einer deutlich jüngeren Generation als meiner Journalistinnen und Journalisten nachrücken. Ja, es gibt bei FAZ Kolleginnen, es gibt bei der Welt inzwischen einen Kollegen, der war bis vor kurzem, hat er viel für die Zeit gemacht. Und dadurch kommt natürlich auch das Thema auch stärker in die Medien rein und auch tatsächlich differenzierter. Aber sozusagen, es gibt ein Medium, das es verfolgt, das kann ich nicht.
Okay, das heißt, Sie würden jetzt sagen, es gibt nicht diese Aufspaltung in unterschiedliche Medien und man müsste für eine stärkere Repräsentanz in bestimmten Medien zum Beispiel etwas tun, sondern Sie sagen, die Repräsentanz insgesamt ist noch ausbaufähig, aber wächst aktuell schon.
Ja, also es gibt definitiv eine gute ob die Entwicklung gut ist, weiß ich nicht, aber ich nehme einzelne Leute wahr, ja, die in den Medien sind. Es gibt Viktoria Morasch, die war lange für die Zeit und Süddeutsche, die ist jetzt bei der Zeit. Die kommt aus Karaganda, das ist 300 Kilometer von meiner Geburtsstadt entfernt in Kasachstan. Es gibt, wenn es euch interessiert, kann ich ein paar Namen nachliefern, ja. Arthur W., fällt mir der Name gerade nicht ein, der ist jetzt bei der Welt gelandet. Es gibt diverse Leute, ja, es gibt bei der FAZ zwei Leute, es gibt diverse Kolleginnen und Kollegen, die selber eine Zuwanderungsgeschichte haben, sind aber zum Teil deutlich jünger als ich. Also die sind sozusagen nach der Sowjetunion geboren, also dann sprich in Kasachstan, in der Ukraine, in Belarus oder so. Irina Peter, die von Steppenkindern Podcast macht, die ist selber ausgebildete Journalistin und ist medial viel unterwegs. die verschaffen einen differenzierteren Überblick für das Thema und auch einen Überblick, der halt auch ein bisschen breiter ist. Ne? Da geht es nicht nur immer so um die Politik, sondern da geht es auch um das, was euch auch interessiert, um das Thema, wer sind eigentlich diese Menschen, was für innere Konflikte haben die Communities, wenn man da von Communities überhaupt reden kann, wo sind sie vertreten und wo nicht.
Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage zu diesem Komplex und da wollte ich Sie noch einmal fragen, wie es mit dem vorherrschenden Bild der Russlanddeutschen im öffentlichen Raum aussieht. Sie hatten schon angesprochen, dass es da immer sehr auf die Berichterstattung ankommt, ob jetzt bei Studien der eine oder der andere Aspekt in den Fokus gestellt wird und dass es auch immer im Zusammenhang mit anderen Berichterstattungspunkten dann erwähnt wird, beziehungsweise die Russlanddeutschen selten dann diese eigene Bühne bekommen. Hat das dann auch damit zu tun, dass das Bild von, ich sag mal, der russlanddeutschen Community verfälscht wird in der Öffentlichkeit?
Also er ist definitiv nicht realistisch, also nicht, das Bild ist definitiv nicht realistisch. Es ist nicht so differenziert, wie das eben ist in so einer großen Gruppe. Und vor allen Dingen, wie ich schon gesagt habe, wenn das Thema halt in die Öffentlichkeit kommt, dann hat es oft mit eher negativen Geschichten zu tun, ja, also wie Wahlen, wie jetzt irgendwie Ukraine-Krieg, wie angebliche Angriffe auf irgendwelche Ukrainer, ja, wie eben die Frage, warum sind diese Gruppen so besonders empfänglich für Verschwörungsmythen, obwohl Verschwörungsmythen irgendwie, glaube ich, ziemlich unabhängig von der Herkunft irgendwie funktionieren bei manchen. Das ist aber normal für jedes Medium, ja, Medien konzentrieren sich nun mal auf Probleme. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Thema der Hilfe für geflüchtete Ukrainer auch viel stärker betont wird, dass wahnsinnig viele Russlanddeutsche von Anfang an da nicht nur auf den Demos dabei sind, sondern auch diese Hilfe leisten. Ja. Und es gibt, ein Bayerischer Rundfunk hat vor kurzem eine sehr sehenswerte Reportage dazu gemacht, die voller Klischee ist, aber die sich sehr um ein differenziertes Bild bemüht. Trotzdem ist die halt voller Klischees, ja, angefangen schon bei einer total, ja, melancholischen Musik da irgendwie, die unterlegt wird, so irgendwie der russlanddeutschen Seele, das ist eh ein Begriff, den ich überhaupt nicht hören kann, ja, und sowas geredet wird, aber die bemühen sich sichtbar um ein detailliertes, differenzierteres Bild. Und darin sehe ich Fortschritte, aber es ist noch lange von der Realität entfernt.
Die AfD als eine der Richtungen der Russlanddeutschen hat ja schon mal angeklungen. Und meine Frage ist nun, wie nehmen Sie den Gegensatz in den sozialen Medien von Gruppen wie der AfD in Bezug auf Russlanddeutsche und von Ostklick als Russlanddeutsche für Demokratie im Netz wahr?
Also ich verfolge das nicht ganz so stark, diese ganzen Auseinandersetzungen. Zum einen, wie ich anfangs gesagt habe, ich will halt ungern selber in dieser Schublade drin leben, so Russlanddeutscher, also musst du dich damit befassen. Und ich mache das natürlich regelmäßig, aber ich habe ein viel breiteres irgendwie Interessenspektrum. Ja, wenn, dann interessiert mich Migration an sich oder Strukturen, die Integration zum Beispiel begünstigen oder erschweren und nicht bestimmte Gruppen. Und deswegen verfolge ich nicht so ganz diese ganzen Auseinandersetzungen. Allerdings nehme ich die natürlich wahr, weil mir dann irgendwie mal was reingespielt wird oder jemand macht mich auf was aufmerksam oder wie auch immer. Es gibt in der AfD eine Handvoll Russlanddeutscher, die das Ganze halt sehr effektiv nutzen. Das sind Opportunisten, Karrieristen, wie in anderen Parteien genauso. Es gibt welche, die sind, glaube ich, auch ideologisch überzeugt von dem, was sie sagen. Für manche ist das einfach eine lukrative Nische. Und erfreulicherweise gibt es eben diese Gruppe, ich weiß nicht, ob die auf Twitter noch sehr aktiv sind, die Russlanddeutschen gegen die AfD, war so eine Gruppe, oder vielleicht haben sie sich auch jetzt umbenannt, ich weiß nicht, ob das dieselbe Gruppe ist für Demokratie, die halt sich um ein differenziertes Bild bemüht. Leider ist das so, dass so positive Geschichten selten halt in die Zeitung schaffen. Ja, wenn, ihr merkt es vielleicht selber, ja, es passiert irgendwo ein Gewaltakt, ja, und ich sehe das auch auf Twitter sehr, wie die Polizei vor Ort dann ständig bombardiert wird mit Fragen, wer war der Täter, wo kommt der her, ja, also und man konzentriert sich ständig auf so eine Pseudo-Erklärung, hat etwas mit der Herkunft zu tun oder nicht. Und genauso auch bei den Russlanddeutschen, ja, und das ist halt, ist genauso klischeehaft wie bei anderen Gruppen auch. Und es ist total deprimierend manchmal auch. Nur, also ich versuche das nicht so sehr auf dieser Herkunftsgeschichte halt irgendwie zu reiten. Natürlich reizt es mich dann auch irgendwie, wenn ich so einen russlanddeutschen AfDler irgendwie sehe, würde ich auch am liebsten irgendwie aktiv gegen ihn irgendwas sagen oder sowas. Aber dann hat man irgendwie so eine ganze Trollarmee dann auf seiner Gegensicht. Ich sehe da wenig Sinn drin, über so eine Ebene da mit jemandem in den Kampf zu gehen.
Kommen wir noch zu einer weiteren Thematik, und zwar sollte die Geschichte der Russlanddeutschen allgemein stärker thematisiert werden, beispielsweise auch im Geschichtsunterricht.
Also das ist ja sowieso gerade eine große Diskussion in Deutschland, ja, welche Geschichte als Migrationsgeschichte Deutschlands halt stärker erzählt werden sollte. Also ich finde ja, ich finde, sie sollte mit zusammen mit der Zuwanderungsgeschichte grundsätzlich in Deutschland debattiert werden, ja. Weil genauso wie in Deutschland andere Gruppen halt irgendwie nach Deutschland zugewandert sind, ist diese Gruppe ja auch zugewandert. Sie hatte im Vergleich zu anderen Gruppen manchmal Vorteile, manchmal auf heutiger Sicht zum Teil auch Nachteile. Und da finde ich schon, dass man das irgendwie sagen kann. Aber einfach zu sagen, dass wir wissen zum Beispiel, dass sehr viele Deutsche nach Amerika ausgewandert sind, aber kaum bekannt ist, dass auch irgendwie fast 4 Millionen oder, naja, damals waren es nicht 4 Millionen natürlich, aber dass Hunderttausende, ja, irgendwie in den Osten ausgezogen sind, das ist kaum bekannt. Das ist im Endeffekt nichts anderes als auch Auswanderung aus politischen, religiösen, ökonomischen Gründen waren, wie eben die, die dann nach Amerika ausgewandert sind oder nach Südamerika. Das wäre halt wünschenswert, wenn das hier bekannter wäre, ja.
Und wo sehen Sie persönlich Chancen und Zukunftsaussichten für das Thema Geschichte der Russlanddeutschen? Wie sollte es aus Ihrer Sicht weitergehen?
Also ich würde Sie, wie gerade gesagt, ich würde Sie gern in eine große gemeinsame Zuwanderungsgeschichte Deutschlands integrieren. Ja, es gibt ein ganz, ganz tolles Museum in Detmold. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, für Russlanddeutsche. Dort ist das wahnsinnig gut dargestellt. Und zwar nicht nur diese Auswanderung, dann Rückwanderung, sondern auch die Weiterwanderung, ja. Also einfach diese Unruhe, die offenbar halt irgendwie in der Gruppe irgendwie drin ist, dass das so gut erzählt ist. Nur das ist natürlich auch so ein Museum, der halt für sich selber steht. Ja, und ich fände das ganz toll, wenn Deutschland, ich glaube in NRW ist es ja gerade im Aufbau befindet, so ein Anwanderungsmuseum, wenn es auch integriert wird. Ja, wenn ich verstehe, dass jede Gruppe für sich selber versucht, so Aufmerksamkeit zu bekommen und ihre sehr individuelle Geschichte versucht zu erzählen. Und das ist auch wichtig. Aber ich fände es schön, wenn es auch so eine größere Ebene gäbe, wo wir wieder das Gemeinsame entdecken und nicht immer so das super Individuelle halt herausstellen. Weil ich glaube halt einfach, wenn man als eine Einwanderungsgesellschaft, die Deutschland seit 150 Jahren ist, ja, auch zusammenwachsen will, dann muss man halt nicht nur das Individuelle, sondern das Gemeinsame dann halt auch in dem anderen suchen. Und das würde ich mir wünschen.
Das ist eine sehr schöne Zukunftsaussicht. Ich denke, da können wir auch alle einstimmen. Genau, ich würde mich dann auch an dieser Stelle schon einmal sehr bedanken für dieses Interview und dass es so kurzfristig geklappt hat. Und wollte jetzt als letzte Frage Sie auch nochmal fragen, ob es Sie überrascht hat, dass wir Sie jetzt angefragt haben als Geschichtsstudierende für dieses Interview.
Ja, es hat mich ein bisschen schon überrascht. Es freut mich auch total, muss ich ganz offen sagen. Ich habe aber allerdings jetzt schon, sagen wir so, es war nicht die erste Überraschung, die ich in diesen 4 Jahren schon erlebt habe. Ich habe auch eine Überraschung für mich, war tatsächlich, dass mich ein Vertriebenenverband mal zum Lesen angefragt hat. Und zwar nicht nur irgendein, sondern ein, in dem Erika Steinbach mal ihre Karriere angefangen hat. Ich habe mich da ein bisschen schwer getan damit, aber nach Vorrecherchen habe ich dann eingewilligt und habe bei denen gelesen, hatte wirklich sehr interessanten Austausch da gehabt. Und dann immer wieder so einzelne, sag ich mal, Anfragen gehabt, die so interessant waren, ja, wo man gar nicht denkt, dass man da wahrgenommen wird. Ich hätte an euch auch 2 Fragen, ja. Zum einen, warum beschäftigt ihr euch mit dieser Gruppe? Habt ihr persönliche, individuelle Verbindungen? Und B, wie kamt ihr halt auf den Dienststich?
ja, jetzt ist die Frage, ob wir ehrlich antworten sollten oder nicht.
Ich war ganz ehrlich. Ja.
Gut, dann gebe ich ehrlich zu, dass die eine Verlockung war, dass natürlich neben dem Interesse, dem historischen Interesse, dass wir auch diese Arbeit des Podcasts als Studierende leisten können und dementsprechend auch gewisse Privilegien genießen dürfen. Ja, aber natürlich ist das mal eine andere Geschichte, mit der man sich so nirgends befasst hat. Natürlich hat man irgendwo von Katharina der Großen gehört und ihrer Politik, aber wie es denn so weiterging. Und für mich kann ich auch sprechen, ich bin parallel noch Germanistin und ich habe mich in meiner Bachelorarbeit mit Sascha Stanisic beschäftigt und dem Roman Herkunft. Das knüpft ja auch an das Motiv ihres Romans an. Und ich habe mich damit beschäftigt, ob das in den Deutschunterricht integriert werden sollte, zumal er auch den Buchpreis 2019 gewonnen hat. Und dementsprechend dachte ich, bei diesem Seminarangebot könnte ich das Thema auch ausweiten aus historischer Sicht. Und da ich in diesem Literaturkreis nun mal verkehr, kam ich auch auf ihren Roman. Also erst dadurch wurden sie für mich quasi bekannt, sagen, dass ich den Ausdruck und die Vermittlung, auch diesen Humor, den sie da drin haben in ihrem Werk, das fand ich sehr ansprechend. Und dann dachte ich, es wäre doch ein nettes Thema, so mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Genau, also ich denke, wir haben jetzt auch alle im Seminar verschiedene persönliche Gründe, warum wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen. Ob es jetzt einfach der Kurs ist, der einem zugeteilt wurde, oder tatsächlich weiterführende Recherche für Masterarbeiten oder eben ein persönliches Interesse. Soweit ich weiß, habt auch mindestens eine Person aus unserem Kurs selbst russlanddeutsche Wurzeln. Genau, also insofern jetzt für uns gesprochen ist das nicht der Fall, aber ich könnte auch sagen, dass ich schon ein Interesse an dieser Thematik habe, das sich einfach entwickelt hat im Laufe des Studiums.
Schön. Also wenn das sozusagen schon im Studium angekommen ist, das Thema in Bezug auf Thema Integration und ist es nun eine integrierte Gruppe oder nicht, ja, dann sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter als noch zu Zeiten von Sarrazins Debatte, ja.
Dann bedanken wir uns für das Gespräch. Es kommt ja auch bald Ihr zweiter Roman raus. Da geht es zwar um eine andere Thematik, und zwar Gulag-Überlebende. Das ist ja Mitte August, da freuen wir uns auch drauf.
Das würde ich auch, ja. Ja. Es ist ja, Frankfurt ist ja nicht so weit von euch. Am 8. September soll die Premiere hier in Frankfurt sein. Also wenn ihr das auf dem Schirm habt, könnt ihr ja gerne vorbeikommen.